Unser Thema für den heutigen Tag ist Lifestyle, Leben, wie es mir, durchgestrichen, Gott gefällt. Tatsächlich ist es so, dass Gott unser Leben nach seinen Vorstellungen verändern will. Überall, wo das Christentum hinkam im ersten Jahrhundert, veränderte es den gläubigen Menschen. So auch die Gläubigen in Kreta. Paulus gründete dort mehrere Gemeinden auf dieser kleinen Insel und er hatte es immer eilig. Und so verließ er diese Gemeinden, bevor sie fertig waren. Es war noch vieles nicht in Ordnung und deshalb ließ er einen Mitarbeiter zurück. Paulus reiste ja immer mit Mitarbeitern, eben wie der Stefan es so schön gesagt hat, Jüngerschaft. Er hat in Jünger, in Menschen investiert, die das Werk weitergeführt haben, die die Dinge noch in Ordnung gebracht haben. Und so ließ Paulus den Titus zurück auf dieser Insel, reiste weiter aufs Festland, aufs griechische Festland und gab ihm einen Auftrag. Und der Titusbrief ist nicht weniger wie eine Auftragsbeschreibung an diesen bewährten Mitarbeiter. Und gleich zu Beginn im Titusbrief, funktioniert, gibt er den Schreibzweck an in diesem Brief. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten habe. Es waren zwei Dinge, ein Auftrag, der zwei Bestandteile hat. Ich möchte eingangs der Botschaft reden über den ersten Bestandteil. Vieles in Ordnung bringen. Das griechische Wort beschreibt etwas gerade machen, durch und durch gerade machen. Von diesem griechischen Wort ist unser Wort Orthopädie abgeleitet. Ein Orthopäde ist eben jemand, der etwas gerade macht. Es kann sein, dass wir stürzen mit dem E-Bike, passt auf mit dem E-Bike, viele stürzen und brechen sich glatt den Arm. Und dann brauchen sie einen Orthopäden. Es kann aber auch sein, dass ein Kind geboren wird und aufwächst und es eine Fehlstellung hat an seinem Körper und es braucht einen Orthopäden, jemand, der es gerade macht. Und tatsächlich brauchen wir alle einen Orthopäden, denn wir haben alle eine Fehlstellung. Das ist so seit dem Sündenfall. Hier ist niemand von uns ausgenommen. Der Sündenfall machte eben alles krumm. Auch in unserem Leben, in unserem moralischen Leben, in unserem Charakter. Und deshalb brauchen wir einen Orthopäden. Und es gibt einen Orthopäden, einen großen Orthopäden. Das ist unser Herr Jesus Christus. Aber er verwendet eben Menschen. Er verwendete Paulus. Und er wollte den Titus verwenden. Titus hatte einen orthopädischen Dienst in diesen Gemeinden in Kreta. Lesen wir weiter im Titus, was die Fehlbildung der Kreta nun genau war. Wir lesen davon in Vers 12. Paulus berichtet hier von einem Propheten, der geredet hat über die Kreta. Hört euch das mal an. Es hat aber einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Die Kommentatoren führen dieses Zitat von diesem Propheten zurück auf einen gewissen Epimedes. Dieser Epimedes, er war ein griechischer Philosoph und er kam aus Kreta, nur er lebte 600 Jahre vor Paulus. Und Paulus greift dieses Zitat auf und sagt, es ist heute noch wahr. Das heißt, was Paulus hier beschreibt, ist eine tiefe Prägung in einer Volksgruppe. Die Volksgruppen, die Nationen dieser Erde sind unterschiedlich geprägt durch Geschichte, durch Umstände, durch Wesensart. Und eine ganz spannende Frage heute Morgen für uns ist, was ist unsere tiefe Prägung? Eine Prägung, die über Jahrhunderte dauert bis zum heutigen Tag in diesen Raum hinein. Was ist unsere Prägung? Was würde so ein Epimedes über uns schreiben oder sagen? Er würde ganz sicher nicht sagen, der Vorarlberger ist ein fauler Bauch. Er würde nicht sagen, dass wir böse sind. Und er würde auch nicht sagen, dass wir wild und ungestüm sind und dass wir immer lügen. Er würde vielleicht sagen, ja, der Vorarlberger ist schon sehr von sich eingenommen. Und der Vorarlberger ist auch relativ stolz. Schaffer, Schaffer, Hüslibur. Für was lebt man auf dieser Erde? Und wenn man dann das geschafft hat, ist man sehr von sich eingenommen. Sehr stolz. Und was dann kommt, ist Sturheit. Der Vorarlberger könnte stur sein, ja. Und der Vorarlberger könnte ja auch neidisch sein. Denn was habe ich und was hat der andere? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Prophet in dieser Art. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir haben einen Lifestyle. Wir haben etwas, das uns geprägt hat. Schon wo wir zur Welt kamen, wurde es uns in die Wiege gelegt. Und dann in der Kindheit, in der Schule, in der Jugendzeit, in unserer Lehrzeit wurde es geprägt. Über Jahrzehnte hält diese Prägung. Darf ich dich fragen, was ist denn dein Lifestyle? Von welcher Unart ist dein Leben geprägt? Und wo benötigst du einen Orthopäden oder einen orthopädischen Eingriff? Meistens wissen wir es, denn es wurde uns schon oft genug gesagt, von unseren Eltern, von unseren Kindern, von unserer Ehefrau, von unserem Ehemann, von unserem Arbeitskollegen, Arbeitskollegin, von unseren Ältesten. Oh, wir wissen, was unsere Prägung ist. Wir wissen unsere Ecken und Kanten. Aber es fehlt oft die Kraft und die Motivation, daran zu arbeiten und es zu einer Umprägung kommen zu lassen. Und deshalb bleibt Paulus hier nicht stehen. Das wäre ja furchtbar. Das wäre ja keine frohe Botschaft. Er bleibt hier nicht stehen, sondern er zeigt uns, wo und wodurch Veränderung geschehen kann. Aber zuerst, wodurch sie nicht geschieht. Denn das Problem bei uns Menschen ist, dass wir oft Lebensveränderung an den falschen Orten suchen. Und deshalb geht es hier weiter in Kapitel 1, Verse 13 bis 14, gleich im Anschluss. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Paulus sagt, weise sie streng zurecht, nicht moralisiere sie. Sage ihnen nicht zuerst, was sie ändern sollen in ihrem Leben, sondern sage ihnen, wo sie keine Veränderung finden werden. Weder in jüdischen Fabeln, noch in Geboten von Menschen, die sich abkehren von der Wahrheit. Es gab damals wahrscheinlich auch schon so eine Art Märchen, jüdische Märchen. Das sind wunderbare Geschichten, die sehr viel mit unserem Leben zu tun haben. Es sind Tiergeschichten, wo Tiere verwendet werden als Pendant zu den Menschen und zu ihren Eigenarten. Und man könnte begeistert diese Geschichten lesen. Sie haben eine große Anziehungskraft, aber sie sind im Verhältnis zur Bibel doch einseitig, greifen zu kurz, sind zu verwerfen. Das Zweite, auf was die Kreter sehr bedacht waren, eben achteten, waren Gebote von Menschen. Es waren wahrscheinlich jüdische Gebote. Es war viel Händewaschen, das kennen wir ja auch jetzt seit 2 Jahren. Oh, diese Reinheitsgebote. Ja, und wir haben schon fast keine Hände mehr vor lauter Desinfektionsmittel. Es gab viel, wir waren 2-mal in Israel, du bist laufend am Händewaschen dort. Aber das macht dich nicht moralisch rein. Das waren Erfindungen von Menschen. Auch die ganzen Sabbatvorschriften, wie viel man tun darf und eben nicht. Erfindungen von Menschen. Das macht nichts mit unserem Charakter. Es ist nur unheimlich kompliziert. Paulus will, dass sie gesund sind im Glauben. Und zur Gesundheit gehört, dass man nicht zum falschen Arzt geht. Hier tut sich wieder so eine spannende Frage auf für uns. In welchen Dingen suchen Christen heute Lebensveränderungen? Dinge, die sich von der Wahrheit abkehren, die ungesund sind für unseren Glauben. Und ich möchte 3 aufzählen. Und mir ist bewusst, dass das jetzt absolut sensible Zone ist, was ich jetzt mache. Erstes Thema, wo Menschen Lebensveränderungen suchen, auch Christen, ist in der Psychologie. Ich bin nicht gegen Psychologie. Ich glaube an diagnostizierte psychische Krankheiten. Dass man da vielleicht auch wirklich Medikamente braucht und psychiatrische und psychologische Betreuung. Wenn aber Psychologie die biblische Seelsorge verdrängt, ist sie zu verwerfen. Versteht ihr den Unterschied? 2. sensible Zone. Spirituelle Erfahrungen. Oh, es ist so schön, wenn man eine Hühnerhaut, Hennenhaut, Ganselhaut bekommt. Ja, so schön. Ich habe es 2-mal schon gehabt bei den Liedern. Das ist wunderbar. Aber wenn ich heute den Saal verlasse, werde ich wahrscheinlich nicht besser sein, wie wo ich reingekommen bin. Es macht wahrscheinlich im Moment etwas mit mir. Aber ich habe etwas gelernt nach über 25 Jahren Glaubensleben. Es gibt keine schnelle Lebensveränderung, die nachhaltig ist. Es gibt sie nicht. Und ich würde es mir so wünschen. Und ich bin geneigt, wenn mich jemand einladet und sagt, komm Christian zu mir, ich mache dir deine Probleme weg, ich treibe sie dir aus. Ich wäre fast versucht, dorthin zu gehen, denn ich leide unter meinen Sünden und unter meinen unguten Eigenarten. Und es wäre so schön, ich komme wohin, jemand tut mir eine Diskette raus und eine Diskette rein und ich funktioniere einwandfrei. Aber ich habe gelernt, es funktioniert nicht. Wisst ihr warum? Wir hätten dann nichts zu sagen. Wir hätten nichts weiterzugeben an die nächste Generation. Das, was wir gelernt haben. Natürlich gibt es einen Moment, wo mir Gott etwas zeigen kann, aber das hatte eine lange Anbahnung. Da waren viele Niederlagen, die dem vorausgegangen sind, dass ich es irgendwann punktuell gecheckt habe. Aber das ist eine große Versuchung, spirituelle, emotionale Erfahrungen. Oh, wie suchen wir Christen danach? Paulus sagt, weise sie streng zurecht. Nein. 3. sensible Zone, Gesetzlichkeit. Ein berühmter Theologe hat gesagt, Gesetzlichkeit ist wohl das größte Problem in der christlichen Gemeinde. selbst auferlegte Gesetze, die biblische sind wie die Bibel, weil man meint, die schützen einen, um dann zu merken, dass das Leben noch mehr aus den Fugen gerät und dass man die ganze Zeit nur daran denkt, wie kann man sie umgehen? Wie kriegt man das Türchen auf, um reinzugreifen und es zu holen, was man haben will? Das macht krank. Krank im Glauben und führt zu keiner Veränderung im Lifestyle. Und so meine Frage wieder an dich: Wo suchst du Lebensveränderung? Auf was vertraust du und in was investierst du gerade? Paulus zeigt im Titusbrief, das einzige Mittel, wirksame Mittel zur Lebensveränderung. Und ich lese davor, das ist wahrscheinlich das Juwel des Titusbrief, aus Kapitel 2, Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen oder lebensverändernd für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit oder die fehlende Gottesfurcht und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, Eiferer in guten Werken. Es ist die Gnade Gottes, die so oft zitiert wird. Wir hören dieses Wort 100-mal oft in einer Versammlung. Aber was bedeutet dieses Wort? Mit welchem Inhalt ist es gefüllt? Wie würdest du Gnade definieren, wenn du das Wort nicht verwenden dürftest? Aber du müsstest es so definieren, dass es dem biblischen Inhalt entspricht. Ich habe mir eine Definition mal rausgeschrieben. Gnade bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Sie ist die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegen den Menschen, die ihren einzigen Beweggrund in seiner Güte und Freimütigkeit hat. Also ist sie eine unverdiente Gunst. Ihre Auswirkung auf den sündhaften Menschen umfasst nicht nur die Vergebung der Schuld, sondern bewirkt auch Dankbarkeit, Freude, Liebe und Lebensveränderung. Paulus sagt, die Gnade ist erschienen. Gnade ist mehr wie ein Wesenszug Gottes. Gnade ist die Person Gottes selbst. Du kannst es nicht mehr trennen. Paulus sagt, die Gnade Gottes ist erschienen. Tatsächlich vor 2000 Jahren hat sich die Gnade nicht nur hören lassen durch das Wort Gottes, sondern sehen lassen durch menschliche Augen, berühren lassen durch menschliche Hände. Die Apostel haben gesagt, sie haben die Gnade Gottes in den Händen gehalten. Sie haben sie gesehen, sie haben sie gehört, sie haben sie mit allen Sinnen wahrgenommen in der Person von Jesus von Nazareth. Und das war der entscheidende Grund, warum sie ihm gefolgt sind, bis hinein in die Höhle des Löwen, bis nach Jerusalem. Sie waren fasziniert von dieser Person. Sie haben sowas noch nie erlebt. Ein Mensch so wahr und so gnädig. Der Apostel Johannes schreibt in Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Wir haben die Freude, auch im Sommer ans Meer zu fahren. Auch ein Wälder will einmal das Meer sehen. Oder ein Tiroler. Mehr wie vom Patschakofel nach Süden zu schauen. Nein, ans Meer zu gehen. Und was sieht man am Meer? Die Wellen kommen und schlagen auf die Bucht oder auf den Strand in ihrer Regelmäßigkeit. Und genau so ist die Gnade Gottes. Immer wieder scheitern wir. Immer wieder fallen wir. Und wir kommen fast nicht mehr hoch, je länger wir im Glauben bleiben. Das Einzige, was uns ans Ziel bringen wird, was uns erhebt, nicht nur über unsere Verzweiflung, sondern über unsere Charakterschwächen hinaus, ist die Gnade Gottes, die sich zeigt in beständiger Vergebung und bedingungsloser Annahme, wenn wir unsere Sünden bekennen und bereuen. Das ist das Einzige, was mich hält. Ich habe hier gar nicht mehr zu bringen. Ich habe keine Orden dabei, keine moralischen Orden. Meine Fortschritte sind sehr klein in 25 Jahren. Und das tut mir so leid. Ich habe oft nicht so viel Mühe mit anderen Geschwistern. Ich bin mir selbst eine Mühe. Und das Einzige, was mich stehen lässt, ist die Gnade Gottes. Und ich habe erkannt, wenn ich diesen Weg weitergehe, werde ich das Ziel erreichen. Eines Tages werden wir es sehen. Es war die Gnade Gottes, die uns vollenden ließ. Paulus sagt, sie erzieht uns. Hier ist es mit der Unterweisen übersetzt, aber in diesem Wort steckt das Wort Kind, Paideio, wo unser Wort Pädagogik herkommt. Gott hat eben Kinder gemacht durch seine Gnade, durch seine bedingungslose Annahme auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus. Wir sind seine Kinder und er erzieht uns und seine Erziehungsmethode ist die Gnade. Und wohin führt das, dass wir, Paulus sagt, uns selbst verleugnen? Unsere falsche Haltung Gott gegenüber, Gottlosigkeit, mangelnde Gottesfurcht, verleugnen. Die weltlichen Begierden, das, was alle Welt will, was auch wir wollen, wenn wir ehrlich sind, verleugnen. Und das ist das, was der Herr Jesus gelehrt hat. Der Herr Jesus hat ja nicht gelehrt, glaub an mich und alles ist gut. Der Herr Jesus hat gesagt, vertraue mir und folge mir nach, indem du dich selbst verleugnest, deine Wünsche, deine Begierden zurückstellst, das Kreuz auf den Rücken nimmst, nicht nur umhängst, sondern auf den Rücken und dort hinaufträgst, wo du getötet wirst. Jeden Tag gehen wir diesen Weg der Selbstverleugnung, der Kreuzaufnahme. Zigmal am Tag machen wir den Kreuzweg hoffentlich und geben uns selber in den Tod, damit neues Leben, ein neuer Lebensstil anbrechen kann. Und das ist die zentrale Lehre des Neuen Testamentes. Gott will uns nicht nur unsere Sünden vergeben, er will uns helfen, im Hier und Jetzt ein junger, erwachsener, volljähriger Mann und Frau in Christus zu werden, wo ein neuer Lifestyle geschieht. Paulus nennt es Besonnenheit. Dieses Wort kommt oft vor, gesunder Hausverstand. Gerecht, gottselig leben im jetzigen Zeitlauf, dass wir eiferer werden in guten Werken. Ja, wir sollen eifrig sein in guten Werken. Jesus Christus, der große Orthopäde, möchte uns einen gesunden Menschenverstand schenken, damit wir eifrig sind in guten Werken. Und bitte hört jetzt gut zu, nicht christliche Überaktivität. Bitte, nicht christliche Überaktivität. Nicht wie Martha, die gemeint hat, Christentum besteht in Dienen. Dienst ist wichtig. Das ist wichtig. Aber woher rührt dieser Dienst? Hoffentlich im Stille sein, im zu Füße sitzen Jesu, im Zuhören und dann einen Dienst zu tun, die Dienste der Martha weit übertreffen, indem ein Fläschchen gebrochen wird und ein Raum erfüllt wird von Parfüm und eine Frau zu den Füßen Jesu kniet und ihn salbt. Und Jesus ist so glücklich. Eifrig in guten Werken. Die guten Werke sind beschrieben im Titusbrief. Erwartend seiner Wiederkunft. Das ist das Gewaltige. Liebe Geschwister, wir stecken zwischen zwei kapitalen Ereignissen. Ich meine jetzt nicht Pandemie und Ukraine-Krieg. Das sind kapitale Ereignisse. Aber wir Christen stecken in viel gewaltigeren Dingen. Die Erscheinung der Gnade Gottes vor 2000 Jahren und die baldige Erscheinung der Gnade Gottes, wann? Vielleicht morgen, vielleicht heute Nachmittag noch, nach dem Picknick. Vielleicht auch erst in 100 Jahren. Und zwischen diesen zwei Polen werden wir erzogen zu einem neuen Lifestyle, zu einem neuen Lebensstil. Das heißt, die stärkste Kraft zur Lebensveränderung sind nicht Mythen, egal ob jüdisch, griechisch, persisch. Die stärkste Kraft zur Lebensveränderung sind nicht Gesetze, ist nicht Psychologie, sind nicht emotionale Erfahrungen, sondern ist Christus und er allein. Deshalb ist es wichtig, zu ihm zu kommen. Und heute ladet dich Jesus Christus ein. Komme her zu mir. Hast du schon gemerkt? Jesus schickt dich nicht weg. Jesus sagt nicht, geh hin zu dem. Geh hin zu ihr. Geh in dieses Institut. Sondern er sagt, komme her zu mir. Er kennt deine Mühsal. Er weiß, dass du leidest unter dir selbst. Unter deinen Zwängen, unter deinen schlechten Gewohnheiten, unter deiner Prägung, die dir sorgfältig und tief und nachhaltig zugefügt wurde. Wohin sollst du gehen? Jesus sagt, komm her zu mir. Und ich werde dir Ruhe geben. Nehme auf dich mein Joch und lerne von mir, denn ich bin so demütig. Und von Herzen sanftmütig. Und du wirst Ruhe finden für deine Seelen. Matthäus Kapitel 11, Verse 28 bis 30. Komm zu Jesus im Gebet. Sag ihm, wie es dir geht. Verheimliche nichts. Er weiß es ohnehin. Lerne aus seinem Wort von ihm. Gehorche und vertraue ihm. Erwarte seine Wiederkunft. Paulus zeigt uns im Titusbrief, was es mit dieser Lebensveränderung auf sich hat, beziehungsweise was sie bewirken will. Ich habe hier zwei Verse herausgegriffen aus Titus Kapitel 2, Vers 5. Ich werde kurz sagen, um was es dort geht. Dort haben wir eben die Moralisierung. Dort sagt Paulus genau, was Titus den alten Männern sagen soll, den jungen Männern, den alten Frauen, den jungen Frauen, den Sklaven und den Bürgern. Er sagt klipp und klar, ganz konkret. Aber wozu? Wir brauchen ein Wozu, wir brauchen einen Sinn. Warum sollen wir Eiferer sein im guten Werk? Paulus sagt es uns in Kapitel 2, Vers 5. Am Ende, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und in Kapitel 2, Vers 10, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes, zieren in allem. Damit wir Gott einen guten Ruf bereiten, dass er nicht verlästert wird. Ich habe die Freimütigkeit und die Freude, durch Gottes Gnade, das kann ich sagen, ist kein Wort mehr, auf die Straße zu treten in Innsbruck und dort die Bibel aufzuschlagen und aus dem Nichts heraus den Menschen das Evangelium zu predigen. Ich mache das mehrmals die Woche mit großer Freude und mit großer Angst. Und es kann passieren über die Wochen und Monate, dass ich öfters ein Kinderschänder genannt werde. Auf offener Straße werden Menschen fuchsteufelswild, wollen mich anspucken und nennen mich, ich kann das Wort hier nicht sagen in dem Raum, ich nenne es Kinderschänder. Woher kommt das? Ein Mann mit der Bibel, der Psalm 23 vorliest, der die Passion Christi vorliest und darüber redet und den Menschen die Liebe Gottes verkündigt und dann wird er genannt ein Kinderschänder. Woher kommt das? Vom Bodenpersonal. Und ich bin ein Teil davon. Oh, wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir haben eine Auswirkung. Du hast eine Auswirkung durch deinen Lifestyle auf deine Mitmenschen, die dich sehen. Menschen können abgestoßen werden. Das meint dieses Wort. Sich ärgern an Gott, abgestoßen sein von ihm. Gott hat sich ein Eigentumsvolk gereinigt durch das Blut seines Sohnes und er möchte nicht, dass er durch uns verlästert wird, sondern wir sollen eben Eiferer sein in guten Werken, damit wir die Lehre unseres Heiland Gottes zieren in allem. Dieses Wort zieren ist auch so interessant. Das griechische Wort Kosmos beschreibt tatsächlich den Kosmos. Und wenn du in der Nacht hinausgehst, das geht besser im Bregenzer Wald wie in der Stadt, weil da hast du weniger Licht, dann siehst du die Anordnung des Kosmos. Wunderschön verziert der Himmel. Aber auch das Wort Kosmetik kommt von diesem Wort und ich staune oft, wie schön Gott Frauen gemacht hat, die es verstehen, ihre natürliche Schönheit durch Kosmetik noch zu verstärken, nicht zu überdecken. Das ist das Wort hier. Wir sollten eine Fassung sein für einen Diamanten, für einen geschliffenen Brillanten, der Jesus Christus ist und seine Lehre. Wir sollen sie zieren, seine Lehre. Wir sollen ihm einen guten Ruf bereiten, dass Menschen angezogen, erzogen werden zu ihm hin. Darf ich dich fragen, welche Auswirkung du mit deinem Lebensstil auf Gott und sein Wort hast? Bereitest du Gott einen guten Ruf, dass Menschen offen werden, oder schädigst du seinen Ruf, dass Menschen sich abwenden? Abschließend möchte ich nochmal zurück zum ersten Vers und dort zeigt uns Paulus noch eine weitere wichtige Sache. Ich habe gesagt, es ist ein Auftrag, der zweigeteilt ist. Titus soll auch Älteste einsetzen. Nicht nur etwas in Ordnung bringen. Hast du schon mal gemerkt, wenn du eine Sandburg baust, kommt ein kleines Kind und schlägt rein. Und es ist kaputt. Und du musst neu bauen. Und so ist es in unserer Welt. Ordnungen werden umgeschmissen, immer wieder. Gemeinde bleibt eine ewige, nicht ewige, aber bis zum Ende dieses Zeitalters Baustelle. Und so braucht es Menschen über den Titus hinaus, die diese Ordnung, diese moralische Ordnung zur Ehre Gottes aufrecht erhalten in der Gemeinde. Und Paulus beschreibt diese Männer, und es sind Männer, welchen Merkmalen sie entsprechen müssen in der Familie, in ihrem charakterlichen Wesen und im Umgang mit dem Wort Gottes. Sie sollen eine Lehre sein für die Gemeinde. Man lehrt nicht nur mit dem Mund. In der Kindererziehung sagt man, das, was man isst, wirkt mehr wie das, was man sagt. Kennen wir alle. Das, was man isst, wirkt mehr, als man sagt. Und darum braucht es Vorbilder, und diese Vorbilder sollen Älteste sein. Qualifizierte Älteste, die die Gemeinde Christus zentriert, Gnaden zentriert leiten in ihrem Hirtendienst, in ihrer Unterweisung, in ihrer Korrektur, in ihrer Ermutigung. Ansonsten ist eine nachhaltige Ordnung nicht möglich. Und jetzt sage ich etwas. Wenn wir in 40 Jahren wieder hier sein wollen, brauchen wir qualifizierte Älteste, die die Gemeinden Christuszentriert leiten. Ich wiederhole. Wenn wir, das ist ein prophetisches Wort jetzt. Wenn wir in 40 Jahren wieder hier sein wollen, brauchen wir qualifizierte Älteste, die die Gemeinden Christuszentriert leiten. Jetzt eine Frage an die Männer. Bist du so ein Mann, wie er beschrieben wird in Titusbrief Kapitel 1? Bitte, bitte, Männer, strebt danach. Unbedingt. Es geht um alles. Strebt danach. Und stell dich grundsätzlich zur Verfügung für dieses Amt. Ich rede jetzt zu den Gemeinden. Es ist wichtig, dass Gemeinden ihre Ältesten schätzen. Es ist wichtig, dass Gemeinden für ihre Ältesten beten. Und es ist wichtig, dass sich die Gemeindeglieder ihren Ältesten fügen. Ansonsten funktioniert Ältestenschaft nicht. Ich darf jetzt überleiten zum gemeinsamen Lobpreis, zu gemeinsamen Liedern. Und das erste Lied, das wir singen, ist: Jesus, meine Hoffnung lebt.